ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute haben wir ein Follow-up zu einer ja schon ausgestrahlten Folge in Bezug auf NIS 2 und die hohe Brisanz, das ist die hohe Aktualität des Themas. Aber heute bin ich nicht mit einer Teamkollegin oder einem Teamkollegen unterwegs, sondern heute haben wir einen hohen Gast hier im Studio. Das ist der Dr. Justus Garden. Und wir werden uns nochmal inhaltlich verstärkt auf das Thema NIS 2 und die kleinen Kniffe, Fangfragen und Fallstricke aus auch rechtsanwältlicher Sicht nochmal fokussieren und das Ganze ein bisschen tiefer beleuchten, als wir es im ersten Abklatsch zu dieser Folge gemacht haben oder zu diesem Thema. Letztes Mal habe ich mit Alena gesprochen, da ging es dann eben so ein bisschen um, jetzt ist es akut geworden, was ist zu tun, welche Sektoren, welche Schwellwerte, so ein kleiner Schritt-für-Schritt-Plan, um in das Thema erstmal wieder reinzukommen und das präsent zu machen und auch den ja Call to Action zu haben für die Unternehmen, um sich dann zu positionieren, und jetzt gehen wir eben nochmal tiefer rein. Gebe das Wort gleich an dich, Justus. Ganz kurze Vorstellung nochmal zu dir von meiner Seite. Ich als Gastgeber würde dich hier einmal dann vorstellen. Du bist also Justus Garden. Für uns bist du Justus zum Glück, ne? Wir sind ja ein bisschen im Du unterwegs. Du bist Rechtsanwalt für IT-Recht, hast einen starken Fokus für ja Cybersecurity und Cybersecurity Law. Du bist Autor, habe ich jetzt verstanden, und ich habe auch mitbekommen, dass du einer der besser gerankten Rechtsanwälte bist laut Handelsblatt, aber jetzt bitte deine Worte dazu, genug Lob.
Vielen Dank erstmal für die Einladung auch und vielen Dank auch für die warmen Worte. Ich bin ja schon ewig bei Arbeit als Rechtsanwalt dabei. Und genau, ich berate im IT-Recht und da tatsächlich einen Schwerpunkt auf dem Cybersecurity-Recht, berate aber auch drumherum zu Software, SaaS, Verträge, Datenschutz natürlich auch immer noch. Genau, und freue mich jetzt mit dir ein bisschen über NIS und das BSIG zu sprechen.
Ja, genau, aktueller Anlass und er könnte nicht aktueller sein. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu dir und deiner Rolle hier bei ABAP, beziehungsweise auch vor dem NIS-Hintergrund. Ich weiß nicht, aber es ist auch NIS-relevant, NIS 2 betroffen. Warst du da überhaupt mit eingebunden damals?
Genau, ja, wir haben im Rahmen der Betroffenheitsprüfung gesprochen.
Klasse.
Und bei euch war das jetzt natürlich nicht so schwierig, von der Größe nicht, und auch von eurem Tätigkeitsbereich war das jetzt nicht so kompliziert, sodass wir da relativ schnell ohne ein großes Gutachten, sag ich mal, zum Ergebnis gekommen sind. Ihr solltet euch beim BSI registrieren. Habt ihr meines Erachtens auch schon getan. Und genau, wir haben natürlich auch andere Fälle in der Kanzlei, in der Beratungspraxis, die jetzt gerade vermehrt kommen und uns da halt fragen, hey, fallen wir drunter oder nicht? Ich speziell berate viel so im Startup-Bereich. Und habe da eine Menge Cloud-Anbieter, die irgendwie eine kleine SaaS-Lösung haben. Und da ist es so beim Thema Sektoren, Cloud, digitale Infrastruktur immer spannend, ne, ob die dann drunter fallen oder nicht. Und das ist relativ weit formuliert, sodass man als Cloud-Anbieter, sage ich mal, da schon schnell drunter fällt.
Ja, okay.
Die Startups fliegen dann allerdings in der Regel über die Schwellenwerte raus, ne, weil die noch zu klein einfach sind. Aber gibt auch Konstellationen, kompliziertere Konstellationen, die wir aktuell haben mit verschiedenen Unternehmensstrukturen, internationale Beziehungen. Und dann wird's halt super kompliziert, ne, wenn du so ein Unternehmensgeflecht hast und ein Unternehmen in Deutschland macht kein NIS-Thema, ein anderes in Spanien und so weiter.
Der hier auch zu bei Arbeit.
Genau, also da wird's halt, spannend, und von daher, das ist ein Punkt, wo wir als Anwälte so im Bereich NIS 2 beraten und jetzt aktuell auch.
Und das sind so die klassischen, naja, Ansatzpunkte auch für dich als Rechtsanwalt oder als eine Kanzlei vor der Betroffenheit oder ja vor der Feststellung der Betroffenheit reingehen und prüfen, mittendrin vielleicht was aushandeln auch mit Vertragspartnern, Lieferantenkette, Supply Chain?
Absolut, also juristische Tätigkeit muss man ein bisschen unterscheiden im gesamten NIS-Bereich so zu dieser, sag ich mal, technischen, prozessualen Beratung, die ja eher bei euch jetzt beispielsweise liegt.
Ja,
ja. Wir aus juristischer Sicht, also was wir als Anwälte auch eigentlich nur dürfen, ist ja wirklich Anwaltsberatung machen, und das ist eben so Rechtsfragen, betroffen ja, nein, weil wir das Gesetz auslegen und dann in dieser Phase mittendrin, wie du gesagt hast, ist es ganz viel Vertragsgestaltung auch, weil du im Rahmen von NIS ja dich um deine Lieferketten-Compliance kümmern musst Sprich, du musst Verträge verhandeln, draften, Cybersicherheitsvereinbarungen, weißt du, Auditregelungen rein, all das. Und dann machen wir das halt aus verschiedenen Perspektiven. Mal beraten wir ein NIS-Unternehmen, was seine Pflichten durchreichen muss. Relativ häufig aber auch den Fall, ich habe ein SaaS-Unternehmen, was eigentlich nicht, also ein kleines Startup, das Cloud-Anbieter ist, eigentlich nicht selber drunter fällt, aber dann von einem großen Kunden entsprechende Pflichten durchgereicht bekommt.
Ja.
Und die hauen natürlich dann da mit dem Hammer drauf und dann hat plötzlich so ein kleines Startup im Grunde den gesamten NIS-Katalog zu erfüllen.
Ja.
Da wird es dann schwierig und da muss man dann auch anwaltlich irgendwie Lösungen finden. Und das ist spannend, macht Spaß, aber ist echt ein richtiger Beratungsbereich.
Ja, das ist auch klassischerweise dann die Brücke zu dem Thema Informationssicherheitsberatung. Da haben wir auch immer das Thema mit Lieferanten und ja der Weitergabe der Verpflichtungen. Wenn wir jetzt in einem ISO 27001 Konzept oder Kontext sprechen, dann werden die Anforderungen da auch weitergegeben. Ne? Und dann kann es genauso sein, dass man da Anfragen bekommt von ja einem größeren Unternehmen, was einen beauftragt. Und dann muss man sie eben Stellung beziehen zu IAM, dem Eigenlieferantenumgang und hast dann nicht gesehen, Incident Management.
Ja.
Also da ist natürlich da die klare Brücke zu sehen an der Stelle. Okay, dann bist du mit deinen Tätigkeiten vorne mit dabei. Dann bist du in der Mitte natürlich nochmal in der Aktion ganz klassisch dabei und hast du auch irgendwie nochmal ja, im schlimmsten Fall hinten irgendwie Auseinandersetzungen mit, oh, ist die Cyberversicherung richtig ausgelegt worden, konnte die jetzt greifen, also dass sie am Ende der Kette auch nochmal einsteigt?
Ja, ganz klassisch und das auch schon seit mehreren Jahren, jetzt gar nicht erst seit NIS, jetzt aber so mit dem Thema Cybersicherheit schon noch vermehrt, sind halt wirklich die Incident-Fälle. Also Mandant ruft uns an und sagt, bei uns ist was passiert, Hilfe. Und ist immer gut, wenn der Mandant dann anruft, manchmal würde man sich wünschen, er hätte auch schon mal vorher angerufen, dass man ein paar Sachen geklärt hätte. Aber in der Tat, das sind dann aus juristischer Sicht wieder für uns, ist man dann so ein bisschen Projektmanager, sage ich mal, wo man wirklich gucken muss, Meldefristen einhalten, also BSI-Meldung dann, wenn es ein NIS-Unternehmen ist, aber auch DSGVO, Aufsichtsbehörde.
Da ist ja auch die Frist, genau.
Ja, genau, und da ist auch für uns in der juristischen Beratung relativ viel, sage ich mal, wo wir Hilfestellung geben können, weil du musst ja bei der Frage, melde ich das der Behörde und oder den Betroffenen, musst du so eine Risikoanalyse machen. Und da schlagen natürlich, soll ich sagen, zwei Herzen, aber da ziehen irgendwie natürlich verschiedene Stränge.
Ja.
Das Unternehmen will nicht melden, der Behörde nicht und schon gar nicht den Betroffenen.
Ja,
Reputationsschäden und gleichzeitig aber auch Bußgeldrisiken, wenn du nicht meldest. Und da muss man wirklich mit Augenmaß im Einzelfall gemeinsam mit Forensikern auch reingehen. Jetzt für uns als Juristen halt super spannend, ne? Wenn du aus der Vertragsberatung kommst, dann mal so in die, sag ich mal, richtig ins Technische mit reinzugehen, das ist super cool.
Aber die Waage kippt ja dann schon jetzt mehr in Richtung Melden, ne? Also wenn wir mindestens zwei jetzt die Anforderungen noch wieder haben oder über das BSIG halt dann, ne? Vorher war es wirklich, habe ich ein internes System für Informationssicherheitsmanagement und möchte ich das nachverfolgen? Und als Gegenüber die DSGVO, die dann sagt, ja, natürlich musst du das melden, wenn was passiert ist. Und dann ziehen die so in verschiedene Richtungen. Aber jetzt ist auf der Seite der, ich melde und gebe das bekannt und gehe der Sache hinterher, nochmal so ein Partner dazugekommen mit NIS 2 BSIG.
Ja, total.
Dass das ein bisschen Aufwind bekommt und nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden kann. Ne?
Genau, und so eine Meldung führt jetzt auch nicht zwangsläufig zu einem Bußgeld. Ne? Also nur weil die Behörde dann Bescheid weiß über einen Incident, zieht das nicht automatisch ein Bußgeldverfahren nach sich. Kann, das ist ein bisschen das Problem, aber muss nicht. Und bei der Menge der Meldungen, die eingehen, kann ich aus der Erfahrung sagen, wir haben in den seltensten Fällen meldet sich die Behörde überhaupt, wenn man mal eine Meldung abgesetzt hat.
Da kann ich was Ergänzendes dazu sagen, das habe ich tatsächlich schon beobachtet im Kundenkontext. Das war keine tatsächliche Meldung, die durchgegangen ist. Das war ein Beinah-Vorfall, der gemeldet wurde. Aber da war ich auch erstaunt, weil mir der Ansprechpartner auf der Kundenseite dann gesagt hat, ja, das und das ist passiert. Wir haben eine Beinah-Meldung durchgegeben, weil es ein Testsystem war. Es war wirklich nicht brenzlig. Und dann sagt er, ja. Und dann 11 Minuten später haben die sich zurückgemeldet.
Okay.
Und ich hatte im Bild das Kopf, dass da jemand sitzt in so einem Operator-Room mit ganz vielen Telefonen und naja, der hat so ein bisschen Langeweile und dann klingelte das Telefon und dann ging er wirklich ran. Ne? Aber scheint anscheinend doch ganz schön gut zu funktionieren, wenn da Eingaben kommen über das Portal, über das man dann melden kann, dass die Leute dann oder dass die Behörde dann wirklich reagiert. Da war ich erstmal überrascht, weil ich gedacht hatte, wie sollen die mit den ganzen Meldungen oder beinahe Meldungen umgehen? Aber es funktioniert.
Zum Hörer greifen, gutes Stichwort, in den Fällen Cyberversicherung anrufen, wenn du eine hast, ne?
Bei einem echten Vorfall
ja. Jetzt, genau. Da sind wir auch in der anwaltlichen Beratung, unterstützen wir auch so ein bisschen im Handling mit den Versicherungen. Das läuft teilweise wirklich gut. Wenn du eine gute Cyberversicherung hast, schicken die auch direkt die Forensiker los und untersuchen den Vorfall. Ja, genau. Und teilweise geht es sogar so weit, dass die Versicherung in jetzt so erpresserischen Fällen in Lösegeldverhandlungen mit reingehen, ne? Und da über die Lösegelder
da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, ne? Also das kann man sich ja als Unternehmen zum einen überlegen, aber wenn jetzt die Behörde da auch darauf zurückgreift, dass verhandelt wird, ne? Man macht sich ja irgendwo so ein bisschen dann erpressbar.
Ja, und es wurde früher auch vermehrt gesagt, niemals auf Lösegeldforderungen eingehen, weil du weißt nicht, ob der Täter dann einfach sozusagen nach der Zahlung auch mal den Stecker zieht.
Ja.
Da hast du keine Sicherheit. Aber was man jetzt so aus BSI-Kreisen hört und auch von anderen Experten, die sagen, das ist mittlerweile eine richtige Industrie, diese erpresserische Industrie. Und wenn da jemand sozusagen sein Versprechen nicht hält, nach einer Lösegeldzahlung die Systeme wieder freizugeben, dann hat der einen Ruf zu verlieren. Mhm. Und dann macht er sich so ein bisschen sein eigenes Geschäftsmodell kaputt.
Okay.
Also Wahnsinn, sodass tatsächlich die Cyberversicherung das machen. Ne? Also die, darf man gar nicht so laut sagen, aber die zahlen die Lösegelder dann.
Ja gut, die haben wahrscheinlich auch noch mal eine größere Stichprobe, um das zu beurteilen, was am besten funktioniert.
Ja,
das Einzelunternehmen, das dann da unterwegs ist und sagt, okay, 50-50, machen was nicht. Und die können dann reingehen.
Bei
und
den
dann,
Tätern hast du tatsächlich richtige Callcenter teilweise. Also du hast deine Telefonnummer.
Das Lagezentrum auf der anderen Seite.
Und,
ne?
Und das ist hochprofessionell. Also du redest da wirklich mit vernünftigen Leuten.
Okay, das Thema schneiden wir jetzt ab. Werbung machen für die falsche Seite von der Gleichung. Und ja, wir haben ein paar Fangfragen oder ein paar knifflige Fälle vorbereitet, die wir so ein bisschen durchsprechen wollten heute mal. Und du hast das vorhin schon mal kurz so angerissen. Da ging es um einen Konzern, eine große Organisation mit Teilorganisationen. Und naja, auch in meinem Kundenkontext hatte ich die Fragestellung schon mal, wo es dann hieß, okay, wir mit unserer kleinen Produktions GmbH innerhalb eines großen Unternehmenskonstrukts würden jetzt unter diese Schwellwerte fallen oder in den Sektor reinfallen und müssten dementsprechend NIS machen. So. Und dann sage ich, okay, aber was macht denn das gesamte Unternehmen? Wie hängt das denn zusammen? Deswegen die Frage vielleicht nochmal in deine Richtung für auch so eine fachliche Einordnung oder rechtliche Einordnung. Wo muss ich denn dann ansetzen? Also setze ich immer an der obersten Stelle an und sage, okay, ihr seid ganz oben und ihr seid dementsprechend verantwortlich, müsst das Ganze durchreichen? Oder woran mache ich das so gefühlt fest oder nicht gefühlt fest, sondern belegbar fest?
Juristisch belegbar fest, ja. Genau, also in der Tat ist es so, dass für die Berechnung der Schwellenwerte, also Mitarbeiter und Umsatzzahlen, es auf einen Gesamtkonzern letztendlich ankommt. Also die Frage ist, sind verschiedene Unternehmen halt miteinander verbunden und dann werden die Zahlen dieser verbundenen Unternehmen addiert. So.
Ja, okay.
Was ist verbunden?
Ja.
Ist juristisch gar nicht so einfach, wie man denkt. Klassischer Fall, ein Unternehmen hält 100% der Anteile an einem anderen Unternehmen, die sind verbunden. So, das ist quasi, die gehören zusammen und wenn das eine Unternehmen, das sag ich mal, das untere Unternehmen, nur 10 Mitarbeiter hat, das Unternehmen darüber aber 50, dann addieren sich diese Mitarbeiter.
Okay.
Und was dann aber zur Folge hat für das kleinere Unternehmen, wenn das Unternehmen in den NIS-Sektor tätig ist, Cloud-Anbieter oder Lebensmittelproduktion oder ähnliches, und das große Unternehmen darüber aber nicht, dann wird das kleine Unternehmen trotzdem zu einem NIS-Unternehmen, weil es im Sektor tätig ist und eben die Mitarbeiteranzahl sich addiert mit der Muttergesellschaft.
Okay.
So, also eigentlich zu klein, aber durch die Mitarbeiter der Muttergesellschaft groß genug.
Ja, okay. Spielt da auch so ein Thema Anteile eine Rolle? Oder wie ist der Fachbegriff Beherrschung?
Es kommt am Ende, genau, also das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe mit den 100%, ist so der einfachste Fall. Komplizierter wird's, wenn das die obere Gesellschaft nicht diese 100% hält, sondern vielleicht nur 40%. Mhm. So, dann ist die Frage, ist beherrscht jetzt dieses Unternehmen, das jetzt nicht die Mehrheit der Anteile hat, beherrscht das das kleine Unternehmen? Und das kann sein. Das kann zum Beispiel sein, weil es einen Beherrschungsvertrag gibt. Also es gibt, das ist Gesellschaftsrecht am Hochreck, ja, würde man sagen.
Gut.
Also ohne Witz, das ist auch für jetzt IT-Rechtler, das ist jetzt auch schon nicht mehr ganz so unser Turf. Ja, ne?
Ich
nehme auch Kollegen dann ins Boot, weil das ganz verschiedene Konstellationen geben kann. Mhm. Es kann auch sein, dass dieses Unternehmen, was jetzt nur 40% der Anteile hält, aber eine Mehrheit der Stimmrechte hat. So, das gibt da ganz verschiedene Konstellationen. Oder gar nicht die Mehrheit der Stimmrechte hat, aber alle anderen Unternehmen, die auch ein Stimmrecht daran haben, so zersplittert sind, dass die faktisch, sag ich mal, in der Masse diese 60% so verteilt sind, dass die gar keinen beherrschenden Einfluss zusammen auf das Unternehmen nehmen können. Sodass halt trotz der Minderheitsbeteiligung das Unternehmen beherrschend ist.
Okay. Klassischerweise würde man jetzt natürlich immer sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung. Man muss natürlich prüfen. Natürlich würden wir auch das immer raten und würdest auch du das raten, weil jetzt so eine Daumenregel aufzubauen ist schwierig. Deswegen immer Einzelfallprüfung. Aber in der Tendenz betrifft es immer eher, du hast das Beispiel aufgemacht mit den 50 und 10 Mitarbeitern, betrifft es immer eher die Organisation oder den Organisationsteil, der dann wirklich beispielsweise eine Sektortätigkeit hat, ne?
Ganz genau. Also die das ist wichtig. Die NIS-Pflichten treffen immer nur das Unternehmen, was auch in diesem Sektor tätig ist. Mhm. Die restlichen Themen, also Mitarbeiterzahl, Umsätze, da entleiht man sich sozusagen nur die Kenngrößen der verbundenen Unternehmen. Mhm. Die Pflichten aber, Registrierungspflicht, Umsetzung der Risikomanagementmaßnahmen und so weiter, das muss alles nur das kleine Unternehmen in erster Linie erfüllen, ne? Und ist da in der NIS-Pflicht sozusagen.
Okay, gut. Also keine richtige Heuristik, keine richtige Daumenregel, aber vielleicht so eine Richtschnur, so um noch ein anderes Wort zu sagen, das weich ist. Ja. Okay, dann gibt es noch einen anderen spannenden Absatz im BSIG, da geht es um vernachlässigbare Tätigkeiten oder Geschäftstätigkeiten. Und da habe ich auch verstanden, hast du eine ganz spannende Entdeckung gemacht oder da gibt es eine Eigenheit in der deutschen Rechtsprechung. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Die Thematik ist nämlich die, dass es vernachlässigbare Geschäftstätigkeiten geben kann und die dann eben ausgeklammert werden können aus den NIS-Verpflichtungen beziehungsweise den Anforderungen gemäß NIS BSIG.
Genau, das ist der ominöse 28 Absatz 3 BSIG. In dem steht im Grunde, wenn man sich jetzt ein Unternehmen anguckt und das groß genug ist und die Werte erreicht, aber nur in einem kleinen Teil davon in dem spezifischen Sektor tätig ist. Mhm. Also Beispiel, ne? Du hast eine große Gesellschaft, die im Bereich Softwareentwicklung tätig ist,
mit
500 Mitarbeitern und 80 Millionen Euro Umsatz. Und davon machen aber nur, und das ist nicht Sektor, also Softwareentwicklung wird wohl nicht als NIS-Sektor angesehen, aber ein kleiner Teil davon, 10, 15 Mitarbeiter mit ein paar Millionen Euro Umsatz, machen richtiges Monitoring, Server-Monitoring, Wartung, Updates und so weiter.
Als Dienstleister,
genau. Das für sich genommen wäre ein NIS-relevanter Sektor, weil wir da in den Bereich Managed Service Provider dann kommen, ne?
Ja, das ist klar drin.
Genau, das ist klar drin. So, und jetzt hatte ich schon viele Mandanten, die sagen, ja, das ist aber ja nur ein kleiner Teil von uns. Eigentlich machen wir ja was ganz anderes. Und da kommt halt, ziehen die auch dann diesen 28.3 aus der Tasche und sagen, guck mal, ist doch vernachlässigbar. So. Was heißt das eigentlich, vernachlässigbar?
Wir reden hier nicht über Minijobs, oder?
Wir reden hier nicht über Minijobs,
exakt,
sondern ehrlich gesagt, das weiß kein Mensch, was das heißt. Wir haben auch nichts, was uns da irgendwie eine Handreichung geben könnte, was das eigentlich bedeuten kann, außer die Gesetzesbegründung, in der heißt es irgendwie, wenn beispielsweise die Tätigkeit im Gesellschaftszweck drinsteht. Das heißt, wenn du eine Gesellschaft anmeldest, musst du ja einen Zweck, was macht die eigentlich, angeben
am
Register, ne?
Ja.
Also wenn das da drinsteht, Managed Service Provider, ist es nicht vernachlässigbar.
Ist
schwer wegzudiskutieren. Also das ist schon mal ein klarer Fall. Der Rest ist ehrlich gesagt abwägen, ja. Geht das im Gesamtkontext unter? Wäre es unverhältnismäßig jetzt das Unternehmen, weil es diese kleine Tätigkeit in dem Bereich macht, komplett mit NIS zu überziehen? Das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen muss nach dem Gesetz, stellen darf nach dem Gesetz. Das große Problem ist, diese Regelung ist völlig aus der Luft gegriffen in Deutschland.
Okay.
Das kommt, also NIS ist ja eine EU-Richtlinie, die in den verschiedenen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und sozusagen Richtlinie heißt, du kannst davon nicht so wahnsinnig viel abweichen als nationaler Gesetzgeber, also als Deutschland.
Also in der Umsetzung, ne?
In der
Umsetzung. Kann man zeitlich ein bisschen hinterher sein.
Kann man hinterher sein. Kann man vielleicht so ein Vertragsverletzungsverfahren dann, was gerade auch läuft gegen Deutschland, weil sie zu spät waren. Und das hat sich im Grunde der deutsche Gesetzgeber ausgedacht. Das steht gar nicht im NIS mit der vernachlässigbaren Tätigkeit.
Gut, wenn es so ist.
Wenn es so ist. Was heißt das jetzt? Wie gehen wir jetzt als Anwalt dann an diese Prüfung oder an diese Bewertung ran? Du musst halt total vorsichtig sein, weil du weißt nicht, ob diese Regelung bestehen bleibt. Das ist gut möglich, dass die für europarechtswidrig erklärt wird. Das ist das eine. Dann fliegt die im Grunde aus dem Gesetz wieder raus. Was dann bedeuten würde, dass man sich darauf nicht mehr beziehen kann und man sich dann doch registrieren muss.
Ja.
Es kann auch sein, dass das BSI, das muss ja auch Gesetz auslegen. Ja? Also wenn es jetzt selber bewertet, hast du dich jetzt eigentlich richtig eingeordnet und du dann als Unternehmen sagst, ja, ich ist vernachlässigbare Tätigkeit, dann muss das BSI im Grunde diesen Begriff selber europarechtskonform auslegen. Hm. Das heißt, das BSI muss sich anschauen, ja, was sagt denn NIS dazu? Gar nichts. Das heißt, wir legen das sehr, sehr restriktiv aus. Also die Fälle, in denen es vernachlässigbar ist, werden dann ganz, ganz klein. Also da muss es schon wirklich völlig irrelevant sein,
okay,
dass man das mit halbwegs gutem Gewissen dann auch anwenden kann.
Und jetzt mal vielleicht ganz kurz unter uns. Hast du eine Idee, warum das einfach so dazu gedichtet wurde, in Anführungszeichen? Oder gibt es da andere Fälle, wo das schon mal passiert wäre, dass einfach, ja, was überinterpretiert wurde oder einfach dazu gegeben wurde an Rechtsprechung?
Naja, ich vermute, es sollte bewirken, dass man mehr Rechtssicherheit hat, weil so ein Unternehmen in der Tat, wenn es halt wirklich nur so ein Mini-Teil ist, der jetzt wirklich objektiv betrachtet auch vernachlässigbar ist, dass man irgendwie einen Weg schafft, diese Registrierungspflicht nicht zu weit zu ziehen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Intention vom Gesetzgeber. Okay. Führt allerdings aus meiner Sicht eher zu dem gegenteiligen Effekt, dass wir noch mehr Rechtsunsicherheit haben.
Ja, okay.
So.
Ja. Okay.
Dann try.
Ja. Genau. Gut für euch auf jeden Fall.
Für uns, ja.
Das stimmt. Kann man so sagen. Okay. Dann geben wir das Beispiel mal weiter. Wir setzen uns über den 28er Absatz, den wir gerade besprochen haben, oder den Paragraph 28 hinweg und sagen, wir sind betroffen.
Ja.
Und dann stellt sich auch für viele in der Auslegung, auch in unserem Kundenkontext zurzeit, die Frage, okay, was ist denn überhaupt, also wer ist denn jetzt verantwortlich? Wer ist es denn jetzt? Ist es der Geschäftsführer? Ist es der Vorstand in einer AG? Ist es der Geschäftsführer in der GmbH? Wir sind auf der Suche nach einer Geschäftsleitung per Gesetzestext. Was heißt das in dem Sinne? Und beziehungsweise muss er das dann alles selbst steuern oder kann er auch Dinge delegieren? Kann er auch Rollen delegieren? Hast du da vielleicht nochmal eine Einordnung für, was denn hinter Geschäftsleitung stecken kann per Gesetzestext?
Ja, also NIS 2 ist Chefsache, würde man jetzt, beim Doppelpass müsste ich jetzt so ein 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Aber
hier noch nicht.
Hatte hier noch nicht. Aber ehrlich gesagt, da ist schon was dran, ne? Also an diesem Dauersatz, NIS 2 ist Chefsache. Mhm. Im Grunde steht im BSIG, dass die Geschäftsleitung verantwortlich für die Umsetzung ist, dass die sich selber schulen muss und dass sie die Umsetzung überwachen muss.
Mhm.
So, das zieht die Pflicht schon wirklich eng an die Geschäftsführung ran. Eine Geschäftsführung ist per se grundsätzlich für die Einhaltung von Recht und Gesetz verantwortlich.
Ja.
Ne? Die Frage ist halt, inwieweit kann ich das wegdelegieren? Inwieweit kann ich jetzt einen IT-Leiter einstellen, der sich um NIS 2 kümmert beispielsweise. Mhm. Und da wird es dann schwierig nach dem BSIG, wenn man jetzt als Geschäftsleitung also du kannst halt die Verantwortung nicht wegdelegieren, du kannst nur Aufgaben wegdelegieren. Mhm. Das bedeutet, wie setzt man das in der Praxis um? Wir empfehlen immer, die Geschäftsleitung muss sich berichten lassen. Du musst regelmäßig Reportings bekommen, dokumentiert, weiß ich, quartalsweise, wie ist der Stand. Du musst aus Geschäftsleitungssicht Kenngrößen vorgeben, also Leitplanken vorgeben, wie risikoaffin wollen wir unterwegs sein. Das muss schon wirklich dann von oberster Stelle kommen und natürlich sich auch schulen lassen und im Film sein einfach über das Thema. Ne?
Okay, und da kann man jetzt wieder gut merken, wie auch unsere Beratungsleistung von der Arbeit in Bezug auf ein ISMS nach ISO-Standard oder Auch im VDR ISA, im TISAX-Bereich gibt es da die Instrumente, wie das zusammenwirken kann, weil auch da haben wir die gleiche Thematik, der Geschäftsführer oder die Leitungsebene ist verantwortlich, natürlich kann sie sich helfen lassen, muss das nicht alles alleine aus dem Elfenbeinturm heraus entscheiden, sondern natürlich kann sie sich unterstützen lassen, aber auch da Risikomanagement hast du angesprochen, Reportings, die stattfinden, man denke an so ein Management Review, was man dann halbjährlich, jährlich durchführen kann. Interne Audits, und da bleiben eben genau diese verantwortlichen Rollen auf Stand und können sich mit den Parteien auseinandersetzen und auch zu Themen des Risikomanagements natürlich nochmal abholen lassen. Wie ist die Risikolage? Müssen wir irgendwo mehr Geld beiseite schaffen? Müssen wir eine Cyberversicherung vielleicht nochmal ranholen, um eine weitere Behandlung für ein unausweichbares Risiko vielleicht zu haben? Und da gehen die Sachen schon zusammen, da wir uns ja auch immer die Frage stellen, okay, inwiefern bin ich ready, bin ich compliant, wenn ich schon ISO-zertifiziert bin, wenn ich vielleicht schon ein TISAX-Assessment bestanden habe. Und da gibt es auch verschiedene Sichten auf das Thema. Ich glaube, die ENX, also die den Katalog machen für VDA ISA, für das TISAX-Label, die haben auch ein Paper rausgebracht, wo dann quasi abgeglichen wurde, inwiefern das, was im VDA ISA drinsteckt, eine NIST-Compliance herstellen kann. Und da haben die halt bis auf die Meldepflichten und die Registrierung in dem Portal gesagt, ist alles dabei. Ja. Deswegen, es passt schon ganz gut zusammen. Ne? Jetzt hattest du gesagt, ja, ist Chefsache. Als Gegenbeispiel, der CISO ist es auf jeden Fall nicht.
Wer ist Chef, ist die Frage. Ja, genau. Richtig, also der CISO ist es in der Regel nicht, es sei denn, zufällig ist der Geschäftsführer auch CISO.
Ja, natürlich sein, ja.
Aber genau, der Begriff Geschäftsleitung ist so ein ganz bisschen unjuristisch eigentlich, so wie er im BSIG steht. Was ist es? Also sind immer sozusagen die Organe der Gesellschaft, also der Vorstand in der Aktiengesellschaft, die Geschäftsführung in der GmbH. Das können ja mehrere Personen sein, und in der Praxis würde man dann die Verantwortung dann oder das Ressort, wie auch immer man das nennen will, dann einem Geschäftsführer aus der Geschäftsführung, wenn es mehrere gibt, übertragen. Ne? Und die sind dann diejenigen, die dafür verantwortlich dann sind, ja.
Okay. Dann wollen wir ja den Abschluss so ein bisschen einleiten und gucken, was denn passiert, wenn die Chefs und die Leitungsebene, wenn die nicht spuren, was denn da für Möglichkeiten bestehen und ob es da vielleicht auch schon erste Beobachtungen, Präzedenzfälle aus deiner Tätigkeit gibt, was da so an Bußgeldern, an Strafen, an Haftung um die Ecke kommen kann. Also vielleicht erstmal zur Einsortierung. Es wird ja oft gesprochen in BSIG von Haftung. Die Interpretation von Haftung ist aber jetzt mal noch eine andere, ne?
Genau, also das wäre quasi das Einleitungsthema für meine juristischen Vorträge, mal mit so einer Angstfolie anzufangen, die große Haftung, die da droht. Aber in der Tat, also Haftung muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Haftung im Innenverhältnis. Also klassischerweise entsteht dem Unternehmen ein Schaden, weil NIST nicht umgesetzt wurde, sei es durch einen Cyberangriff, sei es durch ein Bußgeld oder ähnliches. Und dann regelt NIS bzw. BSIG ausdrücklich, dass sich die Gesellschaft dann sozusagen den Schaden von dem dafür verantwortlichen Geschäftsleiter wiederholen kann. Also den persönlich zahlen lassen dafür, wenn ein Schaden passiert ist, der darauf beruht, dass er letztendlich NIS nicht umgesetzt hat. Mhm. Also richtig echte, in die persönliche Haftung, in deine eigene Brieftasche, musst du dann greifen, um diesen Schaden zu bezahlen.
Das klingt erstmal dramatisch.
Das ist ein hohes Risiko, in der Tat, ja. Allerdings mit Einschränkungen. Ne? Also wir haben die sogenannte, das nennt sich Business Judgment Rule, das kommt aus der Rechtsprechung zu Geschäftsführerhaftung für Rechtsverstöße letztendlich, ne? Also Compliance-Verstöße. Mhm. Die besagt im Grunde, dass du als Geschäftsführer nur dann persönlich haftest, wenn du dich nicht an die Business Judgment Rule gehalten hast. Und die sagt eben, du musst eine Entscheidung wenn du eine Entscheidung auf einer informierten Sachverhaltslage getroffen hast, im Wohle der Gesellschaft oder zum Wohle der Gesellschaft und die in dem Lichte angemessen erschien. Auch wenn sich im Nachhinein herausstellt, war nicht genug, war nicht richtig, war irgendwie fehlerhaft.
Ja, gut.
Dann haftest du nicht, weil man dem Geschäftsführer eben diese schon eine gewisse Entscheidungskompetenz dann zuweist. So, das ist so der Grundsatz. Nur wenn du dagegen verstößt, dann haftest du als Geschäftsführer persönlich.
Und das wäre auch was, wo du dich dann vielleicht auf die Suche machen würdest, okay, was habe ich hier als Nachweise, dass ich mich ja informiert habe, dass ich ajour war, was die Themen anbelangt, dass ich vielleicht irgendwo noch was niedergeschrieben habe, wie man zu einem Ergebnis einer Entscheidung gekommen ist, ne? Das würde ich dann suchen. Und auch da natürlich wieder Managementsysteme können da helfen, weil die solche Grundlagen eben produzieren können, solche Nachweisdokumente, wo man dann sagen kann, wir haben eine Sachlage, wir haben eine Einschätzung dazu, jetzt bewerten wir das und gehen damit entsprechend um. Die muss jetzt nicht immer unbedingt stimmen, so, weil eine Glaskugel können wir uns alle nicht herholen und die Zukunft voraussagen. Das geht halt nun mal nicht, aber wenn der Weg dahin klar und nachvollziehbar ist, dann hilft das auch dir in so einer Beurteilung dann, ne?
Total, und hilft eben, also nicht nur mir, sondern eben auch dem Mandanten vor Gericht.
Ja,
das weil das ist, aber genau wie du sagst, Dokumentation ist da das A und O. Aufgeschriebene Risikoabwägung, also als Beispiel, wenn du gar keine Risikoabwägung gemacht hast, bist du ziemlich sicher im Verstoß. Wenn du aber eine Risikoabwägung gemacht hast, du bist dann wahrscheinlich im Bereich der Fahrlässigkeit, weil, also wenn du jetzt, das ist eine klare Pflicht aus NIST, dass du halt in bestimmten Bereichen eben eine Risikobewertung machen musst. Und wenn du da im Grunde die Augen vor verschließt oder nicht zeigen kannst, dass du sie gemacht hast, dann ist man da schon im Verstoß. Anders, wenn du eine Risikobewertung gemacht hast, die sich aber als falsch herausstellt. Risiko war gar nicht Mittel, war vielleicht doch höher. Schadensrisiko haben wir ein bisschen falsch eingestuft. Dann ist das in der Regel kein Haftungsthema.
Okay. Bußgelder, wenn jetzt da wirklich was um die Ecke kommt, das richtet sich ja dann tatsächlich genau auf die betroffenen Organisationen, die dann damit belegt werden, aber das ist wiederum ein anderer Mechanismus, dem sich da das BSIG bedient, ne? Also das kommt übers Ordnungswidrigkeiten.
Ja, das ist in Deutschland so ein bisschen kompliziert. Das kennen wir auch aus der Datenschutzgrundverordnung. Also die EU-Regulierung sagt eigentlich immer, geht immer davon aus, dass ein Bußgeld an das Unternehmen verhängt wird. Das ist das Unternehmen der Täter, letztendlich ist von so einem Verstoß. Unser deutsches Ordnungswidrigkeitengesetz geht eigentlich einen anderen Ansatz. Das sagt, Täter kann immer nur ein Mensch sein, also eine Person, die für eine juristische Person handelt. Ne? So, und deswegen knüpfen auch die Bußgeldtatbestände oder diese Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände immer an einem Handel einer natürlichen Person an. Über eine Schleife, juristisch wird man es aber trotzdem immer dem Unternehmen oder in aller Regel dem Unternehmen zurechnen, sodass am Ende doch das Unternehmen bebußt wird dann. Also merken, das Unternehmen kriegt in aller Regel das Bußgeld, der Einzelne sehr, sehr selten.
Und das ist dann der Rückgriff auf das, was wir vorhin durchgesprochen haben.
Das Unternehmen
wird belegt, ne? Irgendwer hat es halt verbockt.
Genau.
So, und dann kann man untereinander im MINT-Verhältnis rausfinden, wer war jetzt hier am meisten stimmberechtigt, wer ist der geschäftsführende Geschäftsführer oder der am geschäftführendste.
Ja, genau.
Und dann kann man das halt im MINT-Verhältnis wieder klären. Ne?
Ganz genau.
Ja. Okay. Irgendwas schon um die Ecke gekommen in Bezug auf Bußgelder bei euch? Irgendwelche Beurteilungen schon mal?
Überhaupt noch nicht.
Nicht.
Also okay, wahrscheinlich noch zu frisch.
Im Datenschutzbereich viel,
logisch, ne? Aber da noch gar nichts. Ne?
Ja, okay. Da sind wir natürlich auch gespannt auf die ersten Erfahrungen. Hoffentlich trifft es nicht uns.
Ja. So, deswegen. Ich hoffe auch meine Mandanten nicht und euch natürlich auch nicht.
Gibt es noch weiteres, dass das BSI darüber hinaus androhen kann, anordnen kann? Also Bußgelder hatten wir gerade angesprochen. Wir hatten die Haftung einmal kurz angesprochen, aber darüber hinaus noch weitere Instrumente?
Ja, viel. Und viel.
Das macht mir natürlich Sorge.
Der Hintergrund ist ganz einfach, dass das NIS und das Cybersicherheitsrecht ist im Grunde Gefahrenabwehrrecht. Mhm. Also digitales Gefahrenabwehrrecht, kann man sagen. Es ist ein bisschen wie das Polizeirecht. Mhm. Und eine Polizei gibt dir jetzt auch keine Strafe, wenn du was gemacht hast. Ne, das macht die Staatsanwaltschaft, das Gericht verurteilt dich dann zu einer Strafzahlung.
Okay.
Hast NIS gebaut. Aber die Polizei geht natürlich auch schon vorher hin, schon bevor was passiert. Die darf präventiv tätig werden. Die darf Sachen wegnehmen und das darf im Grunde das BSI auch alles. Also das BSI kann dich auditieren als NIS-2-Unternehmen, auch mit relativ kurzen Fristen, kann bei dir vorbeikommen und sich anschauen, was ihr da macht. Mhm. Das BSI kann dir auch bestimmte Sachen untersagen, also richtig Anordnung treffen. Ey, wir wissen von einer Software, die irgendwie befallen ist, bitte die ab sofort nicht mehr nutzen. Dann untersagt die euch die Nutzung einer Software oder einer Anwendung oder von irgendwas. Und wenn du das nicht machst, also dich nicht an diese Anordnung hältst, dann kann das BSI Zwangsgelder verhängen. Das ist halt kein Bußgeld, ne? Bußgeld ist immer, ist was passiert und jetzt kriegst du die Strafe dafür. Hm. Und Zwangsgeld ist im Grunde, ich drück dir jetzt eine Geldstrafe, ein Geld, Zwangsgeld auf, damit du etwas tust. Das nochmal, ne, hat eine andere Intention, hm. aber gehört auch mit zu dem Maßnahmenkatalog, das dem BSI zur Verfügung steht.
Okay. Und die ganze Kommunikation für jetzt diese Anordnung des, oder die Ankündigung,
ja.
Die wird dann ja vermutlich über das Portal ablaufen, ne? Das heißt registrieren, dann können die Unternehmen oder können die Behörden eben schauen, wer ist von dieser Software in deinem Anwendungsfall betroffen oder ja. wer nutzt die. Das heißt auch hier wieder eine Brücke zu unserem Managementsystem oder der ISO-Norm. Es muss einfach klar sein, was im Unternehmen läuft. Ja. Also es muss irgendwie eine Methode geben, wie man erkennt, okay, wir haben hier eine neue Anwendung, die gebraucht wird. Da gucken wir rein, die erfassen wir, die dokumentieren wir. Wir haben das irgendwo mal bewertet, Risikoanalyse, und nutzen das dann in einer geordneten Art und Weise, anstatt dass ja Anwendungen per Open Source selber reingeholt werden können und dann ist man da eben unterwegs mit irgendwas. Also das geht schon. Ich glaube, du hattest das in unserem Vorgespräch mal gemeint, mit so einer Software Bill of Materials, wo es dann hingeht, dass man wirklich tief reingucken kann und sehen kann, wie sind die verschiedenen Anwendungen miteinander verzahnt aufgebaut, auf was greifen die zurück dann an der
ja.
Stelle.
Ja, genau, das ist schon, wie du sagst, auch die Registrierung beim BSI, das hängt dann alles am Ende zusammen. Ne? Also warum machen wir das mit der Registrierung? Genau wie du sagst, damit das BSI auch schnell die NIS-Unternehmen erreichen kann und solche Sachen dann auch ausspielen kann, auf ganz direktem Wege. Ne? Mhm. Also es ist schon eigentlich eine coole Idee dahinter, um so einen Cyberschutzschirm zu bauen. Und dazu gehört eben auch, du hast es angesprochen, Software Bill of Materials. Das kommt so aus dem Cyber Resilience Act. Mhm. Das ist auch noch, wir haben ja relativ viel Regulierung im Bereich Cyber Security. Heißt auch alles fast gleich. Cyber Resilience Act, da geht es ja um vernetzte Produkte, vernetzte Geräte. Und da müssen eben die Softwarebestandteile offengelegt werden, so dass das BSI eben genau das machen kann, sehen kann, oh, in diesem Softwarebestandteil ist ein Open Source Element drin, das hat irgendwie eine Lücke und kann dann schwupp an alle, die das sozusagen im Einsatz haben und an alle Hersteller, die das vertreiben, warnen oder auch weitere Maßnahmen ergreifen.
Ja. Aber wie du es schon sagtest, es gibt noch andere Gesetze dazu, Cyber Resilience Act. Es klingt alles gleich, hast du gerade gesagt, oder es ist ähnlich, ne? Und das ist auch das, womit ich so ein bisschen schließen wollen würde. NIS 2 stößt da in ein ähnliches Horn, was es schon lange gibt, ne? Und jetzt kriegt das Thema Informationssicherheit vielleicht nochmal so richtig Aufwind. Das ist jetzt auch nachweisbar durch die Themen, die du hier nochmal angeführt hast. Das BSI kann reingucken, was im Unternehmen an Inventaren unterwegs ist oder welche Werte im Werteinventar vorliegen, zum Beispiel auch Software. Sie können nochmal genau reingucken, was die Risikoanalyse betrifft. Sie können Audits nochmal sich einräumen und so weiter. Und das sind ja alles Themen, die wir auch schon vorher in Managementsystemen gegebenenfalls betrachtet haben. Und das heißt, für mein Dafürhalten, das ist die passende Ergänzung jetzt, ne? Oder nochmal eine weitere Daumenschraube, um das Thema ja. nochmal anzugehen.
Total, bin ich völlig bei dir, ja.
Tatsächlich wird die Folge hier rauskommen, wenn die Frist, die ist jetzt am 6.3., richtig?
Freitag jetzt.
Ja. 6. Da ist ja die Registrierungspflicht, wird die ablaufen. Die Folge wird danach rauskommen. Das heißt, für alle die es bis dahin vielleicht dann doch noch nicht verschlafen haben, aber einfach nur nicht gemacht haben, weil ja, das Geschäft hat einen überholt, wie das oft so ist. Welche Mitteilung hättest du da nochmal an solche Unternehmen oder an solche Organisationen, die dann sagen, ich habe es bisher nicht schaffen können, jetzt ist die Frist abgelaufen, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ist die Devise eher verstecken und aushalten oder?
Glaube ich, kein guter Rat, ja.
Wenn ich betroffen bin, ne?
Genau, klar. Also Betroffenheitsprüfung machen, dann hast du sicherlich oft diese Grenzfälle und da würde ich tendenziell eher zu einer Meldung in so einem Grenzfall raten, auch wenn man jetzt die Frist nicht eingehalten hat, als jetzt die Augen zu verschließen. Also das Risiko ist höher, dass man dann eher auch in Bußgeld rennt. Und was man immer noch machen kann, wenn die Schwellenwerte sich im Unternehmen auch ändern oder die Werte ändern, sich wieder ausmelden quasi, also die
Registrierung
wieder rausnehmen, das geht immer noch, ne? Mhm. Aber die Augen zu verschließen wäre, glaube ich, kein guter Rat.
generell vielleicht nicht der beste Rat an der Stelle. Ja. Aber vielen Dank für deine fachliche, für deine tieffachliche Einschätzung, für deine Einblicke in deine tägliche Arbeit, auch vor dem Hintergrund von NIS 2. Ich würde sagen, wir schließen für heute erstmal und würde mich auf jeden Fall bedanken, dass du die Reise auf dich genommen hast, dass du hier warst dass das für dich auch eine schöne Plattform war. Du warst nicht das erste Mal hier, habe ich verstanden, aber das erste Mal im Video auf jeden Fall.
Ja, das erste Mal im Video, genau. Ich war schon mal in dem Audio-Podcast dabei.
Ja. Okay. Wie gesagt, vielen Dank. Wenn die Hörerschaft Anmerkungen hat, Feedback oder Wünsche äußern möchte, dann kann man das ganz einfach tun, indem man an unsere Mailadresse schreibt. Die heißt dann podcast@isms-x-plane.de. Aber wenn ihr nicht nur Feedback geben wollt, sondern auch tatsächlich einsteigen wollt hier bei der Arbeit, wir suchen immer Leute, die uns aushelfen, die uns unterstützen in unserer in unseren Kundenprojekten. Dann könnt ihr euch auch gerne natürlich bewerben. Das ist ganz einfach zu machen unter bewerber@abbott.de. Und ja, an und für sich, mir fällt ein, ich habe mich vorhin gar nicht vorgestellt. Ich war Nick heute in der Folge zu Gast, Dr. Justus Garden. Wir legen euch noch einige Links in die Shownotes. Vielleicht ist da noch ein Geburtstagswunsch für das Buch mit dabei oder so, der erfüllt werden muss. Aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.